Über Wochen haben die einfach Beschimpfungen durch den ganzen Bus gerufen, mich komplett von oben bis unten fertig gemacht. Das ist hässlich an dir, das ist hässlich an dir, du bist so ekelhaft. Das war so schlimm, ich wurde so krass gedemütigt, dass mich das wirklich an den Rand der Verzweiflung getrieben hat und ich dann auch mit Suizidgedanken zu kämpfen hatte.
Die Sängerin Alina musste als Mobbingopfer durch die Hölle gehen und letztlich 9 Monate in einer psychosomatischen Klinik behandelt werden. Damals war sie 13 und sie kam gestärkt zurück. Wahrscheinlich hat sie damals, ohne es zu ahnen, das Fundament für ihre spätere Karriere gelegt. Mit dem Titel Die Einzige ist ihr 2017 der Durchbruch gelungen. Als deutsche Adele wurde und wird sie gefeiert. Jetzt sorgt sie mit ihrer aktuellen Single Mein Körper für Schlagzeilen, weil sie sich als Übergewichtige ziemlich freizügig zeigt. Ich liebe meinen Körper, egal ob er den gängigen Schönheitsidealen entspricht. Das ist ihre Botschaft. Außerdem hat sie ganz viel Humor und kann auch über sich selber lachen. Ich wünsche viel Spaß mit Alina.
Assenheimers Promi Talk von SWR 4.
Alina, herzlich willkommen.
Hallo.
Freue mich, dass du da bist. Du bist ganz nah an deiner alten Heimat.
Ja, genau.
Macht das irgendwas mit dir? Spürst
du das? Ja, total. Also wenn ich das Schwäbeln schon höre, dann geht mir das Herz auf. Mhm. Ich bin zwar Partnerin, aber das ist ja sich sehr, sehr nah und sehr ähnlich. Ja. Und ich habe auch lange mal mit einer Stuttgarterin in der WG gewohnt, in meiner Konstanzer Zeit. Und ich liebe es einfach, wenn geschwebelt wird. Mhm. Ja, deswegen ganz toll.
Du bist in Waldshut groß geworden?
Waldshut-Tingen, genau. Waldshut-Tingen. Aber dann in Waldshut. Mhm. Man muss es immer dazu sagen. Waldshut-Tingen gehört ja zusammen. Und genau, da bin ich aufgewachsen.
Ja. Mhm. Und der Schwarzwald ist ja schon eine besondere Region, glaube ich, macht auch besondere Menschen. Spürst du da noch irgendwas in dir?
Ja, oder total. Ich war jetzt gerade im Herbst zum Beispiel zum ersten Mal Fasten wandern, allerdings im Harz. Und meine beste Freundin ist Berlinerin, Urberlinerin. Und wir sind halt jeden Tag wandern gegangen, 10, 11 Kilometer mindestens. Das war die kleine Runde. Und sie meinte noch so, oh, du wirst es bestimmt super machen mit den Bergen. Und ich kenne ja nur Flachland, obwohl sie eigentlich die sportlichere ist und regelmäßig trainiert. Und ich so, ach Quatsch, Bianca. Und dann war es tatsächlich so, dass ich einfach genau weiß, wie man einen Berg raufläuft und seine Kräfte einteilt und wie man auch bei bergab irgendwie, wenn es mal über Stock und Stein geht, wie man da ausbalanciert und eben so eine längere Wanderung auch meistert. Und da habe ich mich wieder ganz krass in meine Kindheit und Jugend zurück connected gefühlt und war auch meinen Eltern wieder so dankbar, dass wir immer sehr, sehr viel in der Natur waren. Ja.
Die Wandergene. Also ihr wart als Familie unterwegs. Ihr
immer. Seid, wir waren sehr aktiv. Also wir sind jedes Wochenende mit einem Wanderverein wandern gegangen und dann auch immer den 10-Kilometer Pfad. Da gab es immer 10 oder 20. Ja. Und oder wir sind halt im Winter Skifahren gegangen. Skifahren, dann war ich irgendwann Snowboarderin, da bin ich wieder Skifahrerin geworden. Wir hatten halt, als ich 11 war, den ersten Hund und dann sind wir natürlich auch immer mit dem Hund, mussten wir jeden Tag mehrfach raus und haben uns da auch oft schöne Strecken überlegt und ausgekundschaftet. Und da gibt es ja massenweise im Schwarzwald.
Ja, es ist ein absoluter Traum.
Es ist ein absoluter Traum und das geht mir manchmal auch so in Berlin ab, muss ich sagen. Also das vermisse ich schon sehr hier.
Fastenwandern.
Ja.
Das heißt, man kriegt morgens ein Süppchen und dann geht's los?
Ja, also quasi, das war in so einem Rohkost-Naturhotel und die hatten dann so wirklich auch nur so Rohkost ganz arg verdünnt, dass du nur so einen Hauch von Geschmack, das gab's allerdings abends, die Suppe. Morgens gab's Tees, verschiedene Variationen an Tees. Mein Lieblingstee war der Hafertee, weil das noch so ein bisschen der Geschmack
ist ein bisschen was drin, ja.
Und dann gab's aber während der Wanderung gab's einen Saftschnaps in so einem kleinen Schnapsgläschen. Wir hatten so Schnapsgläschen dabei. Und war eine unfassbar tolle Erfahrung. Also ich kann jedem nur mal empfehlen, Fasten zu gehen, weil es ist so schön zu erleben, was der Körper alles kann.
Ich höre es von, also es waren auch schon viele Gäste hier, die drauf schwören.
Wirklich?
Sagen, ja. Zuletzt Susanne Fröhlich, Autorin und Moderatorin und hat all ihre Leiden irgendwie durch Fasten besiegt.
Ja, da auch ganz oft gehört in der Gruppe von leidenschaftlichen Fasterinnen. Also Menschen, die dann auch chronische Leiden geheilt haben dadurch, Das ist ganz faszinierend.
Ich stell's mir halt doch sehr gruselig vor.
Wieso? Wie stellst du es dir vor?
Dieser Mangel. Und also gerade jetzt beim Wandern zum Beispiel ist bei mir stark verknüpft mit Anstrengen und dann belohnen.
Ja,
dann
gibt es
hier irgendwie die Vesperplatte, um es mal schwarzwälderisch dann auch einzuordnen. Ja. Mhm. Oder ein schönes Bier.
ja. sowas. Ja. Und das fällt dann ja weg. Also dann ja. kriege ich nur eine Brühe. Ich glaube, ich werde einfach unausstehlich.
Dachte ich auch. Es war ja bei mir so, ich hatte ganz schlimm Liebeskummer. Also oh. ganz, ganz fürchterlichen Liebeskummer. Und da ging es mir an einem Tag so dreckig, dass ja. ich wirklich meine beste Freundin angerufen habe unter Tränen und wir müssen mal wieder wegfahren. Und er hat wirklich gesagt, ich vermisse dich gerade so und oh, mir geht's so schlecht. Und dann hat sie gesagt, hast du Lust mit mir im Herbst fasten zu gehen? Und dann habe ich einfach gesagt, ja. Und sie ist immer diejenige, die so diese ganzen Sachen ausprobiert. Die ist auch so eine Biohackerin und macht wirklich alles. Die geht regelmäßig Eisbaden und war auch schon irgendwie, ist in Unterwäsche mit einer verrückten Gruppe so nach Wim Hof auf so einem Gipfel, so einem Schneegipfel gelaufen und solche Geschichten. Und normalerweise halte ich mich da so ein bisschen raus, höre mir das gerne an. Aber da hatte sie mich und dann habe ich ja gesagt und wir kamen da an und da habe ich direkt der Fastengruppe eröffnet, also Leute, keine Ahnung, was jetzt passiert die nächsten Tage. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das jemals zugesagt habe, ja. aber hier bin ich. Und ich kann deine Ängste ja. nachvollziehen. Ich muss dir aber sagen, du bist ja dann unter Gleichgesinnten. Mhm. Und das ist eine tolle Gruppendynamik. Und du bist auch viel mit dir selbst beschäftigt. Also du kommst gar nicht, du bist ja gar nicht in deinem Alltag. Es ist ein ganz anderes Erlebnis, also als man sich das vorstellt.
Du hast es durchgehalten und soll das jetzt dann Teil deines Lebens werden, dass du sagst, irgendwie jeden Herbst?
Ja, tatsächlich. Ja, ich möchte jetzt jedes Jahr fasten. Und ich habe auch seit September bis jetzt kurz nach der Beatrice Egli Show, wo ich war, keinen Infekt mehr gehabt, nichts. Also ich bin seit September nicht krank geworden. Und das ist für mich auch so ein Zeichen, das sagt man ja dem Fasten nach, also dass du wirklich diese regenerierenden Kräfte, das wird ja so angeregt. Ja. Wir haben glaube ich 5 oder 6 Tage nur gefastet und das hat jetzt so lange angehalten, dass der Körper da so resilient geworden ist wieder. Das ist Wahnsinn. Also ich bin total fasziniert. Ich muss auch sagen, aber ich habe auch seit Januar zuckerfrei ausprobiert, zumindest Süßigkeiten gestrichen. Auch
nicht schlecht, jetzt müssen wir nur noch die Frage klären, warum dich dann die Beatrice Egli Show krank gemacht hat.
Das war mein Manager, der hatte leider einen Infekt mitgeschleppt. Okay. Und ich habe mich jetzt jedes Mal nicht angesteckt, aber dieses Mal, das war es. Es ging mir durch Mark und Bein. Es war so ein tolles Erlebnis, so intensiv. Meine Eltern waren noch mit dabei. Und ich glaube, da war ich dann, es war dann auch immer okay. Ja. Es war einfach mal okay, ein paar Tage krank zu sein und mal sich auszuruhen.
Irgendwann erwischt es einen halt. Wie ist der Stand beim Liebeskummer, weil du den jetzt vorher hier auf den Tisch gelegt hast vor der Fastenwanderung.
Ja, ich gehe ja nicht nur aus Liebeskummer fasten, sondern ich schreibe ja auch Songs darüber und das hat mir auch total geholfen. Auf meinem neuen Album ist zum Beispiel ein Titel drauf, der heißt Liebe auf Zeit und da schreibe ich eigentlich quasi so ein bisschen nach der Taylor Swift Manier genau auf, was passiert ist. Da habe ich nämlich nach der Trennung, wir haben zusammen gewohnt und er hatte noch alle seine Sachen bei mir oder viele Sachen. Und er wollte sich das so offen halten, wann er vorbeikommt und die mal abholt. Und dann meinte eben meine Therapeutin, bei der ich oft war in der Zeit, lass das bloß nicht ihn entscheiden, sondern schick ihm die Sachen. Dann sage ich, das ist viel zu viel, das kann ich ihm alles nicht schicken. Dann sagt sie, frag eine liebe Freundin oder Freund und fahr da einfach nachts vorbei, stell ihm die Sachen vor die Tür und schreib ihm nur so eine Nachricht von wegen, stehen da und da. Und tatsächlich habe ich so gemacht. Ich bin dann mit meinem engen Freund, der auch mein Manager ist, in einer Nacht- und Nebelaktion mit den 4 riesigen Taschen und noch einem Keyboard und noch einer Plane, die ich im Baumarkt besorgt habe, weil es war regnerisch. Und ich wollte nicht, dass die Sachen
so nett warst du.
Habe ich die Sachen dann da abgestellt und tatsächlich nur eine ganz kurz angebundene WhatsApp geschrieben.
Und das war dann ein guter Abschluss für dich?
Ja. Es war für mich eine selbstermächtigende Tat. Also ich glaube, wenn man wenn eine Beziehung endet, fühlt man sich oft ohnmächtig.
Ja.
Und das löst eben auch Verlustängste in einem aus. Und diese Ohnmachtsgefühle sind sehr schwer auszuhalten. Und wenn man dann etwas tun kann, um selbst noch mitzugestalten, das kann sehr, sehr heilend sein. Und das war für mich ein sehr gutes Statement, was ich gesetzt habe. Und es war ein super Stoff für einen Song.
Liebe auf Zeit ist eigentlich ein versöhnliches Lied, weil es nachher dann sagt, okay, es war dann auch
die schöne Zeit,
es war eine
kann
gute
uns niemand
Zeit.
Mehr nehmen.
Genau. Dann habe ich es richtig verstanden.
Du hast es richtig verstanden und das ist auch ein Lebensmantra von mir. Also ich bin um keine Erfahrung traurig und um keine gescheiterte Liebe traurig oder böse oder halte da jetzt nicht einen Zorn in mir. Auch wenn ich mit vielen Dingen dann vielleicht nicht d'accord bin und die auch nicht unübersehen lasse. Aber ich denke, jeder Mensch, der in dein Leben kommt, hat irgendwie was für dich parat. Der gibt dir was mit, der bringt dir was bei oder er lehrt dich etwas, er darf dir etwas zeigen. Und für jede Erfahrung bin ich dankbar. Mhm. Ja.
Du hast jetzt gerade gesagt, du hast mit deiner Therapeutin gesprochen. Ja. Ist das eine Dauerbegleitung oder eine, die jetzt in Akutfällen,
wie eben es ist also tatsächlich eben mittlerweile so, dass ich immer nur nach Bedarf mal vorbeischaue. Mhm. Und das ist auch schon fast ein sehr freundschaftliches Verhältnis geworden. Und sie war jetzt auch auf meinem Konzert da. Und sie ist so ein bisschen Mama-Ersatz in Berlin. Und es ist einfach ganz toll zu wissen, dass es da jemanden gibt, der in so Momenten, wo man vielleicht mal nicht mehr kann oder sich überfordert fühlt oder ein paar Themen, also ganz dringend Rat von außen braucht, dann ist sie immer meine Ansprechpartnerin. Ich kann ihr auch mal schreiben oder einfach mal anrufen. Und das Schöne ist, sie wohnt auch am Rande von Berlin. Und das ist alleine, wenn ich sage, ich komme vorbei, kann ich vorbeikommen, freue ich mich schon auf den Tag. Und wenn ich dann rausfahre, das ist immer so eine Dreiviertelstunde Fahrt, passiert schon total viel auf der Fahrt. Also ich fahre da schon hin und fange schon an zu verarbeiten. Und manchmal weine ich auch und weiß, okay, jetzt bin ich ready. Und dann quatschen wir 2-3 Stunden. Dann ist es super intensiv. Wirklich ganz lange nimmt sie sich dann Zeit. Und dann fahre ich wieder und dann bin ich wieder ein neuer Mensch.
Ich finde das deshalb so interessant, weil du ja, glaube ich, auch die Erfahrung machen musstest oder irgendwann durftest, dass man nicht alles alleine klären kann sich, dass das auch gefährlich werden kann. Ja. War da ein Einschnitt? Du hast jetzt gerade auch im Zuge deiner Albumpräsentation darüber gesprochen, dass du mit 13 eine ganz schwierige Zeit hattest und da auch dann in eine Klinik musstest, weiß nicht, psychosomatische Klinik oder... Hat es da seinen Ausgang genommen, dass du auch den Wert erkannt hast, mit jemand Professionellem dann zusammenzuarbeiten?
Damals noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ich war damals einfach hin und her gerissen, weil ich wollte eigentlich gar nicht ich wollte ja mein Leben eigentlich weiterführen. Mhm. Und mit 13 ist das ja total dramatisch, wenn du alle Zelte abbrichst und so verzweifelt bist, dass du dir nicht mehr anders zu helfen weißt, als zu gehen. Und ich bin ja dann auch von zu Hause ausgezogen für 9 Monate. Ich habe in einer Klinik gewohnt, 9 Monate lang.
Nimm uns nochmal mit, was ist damals vorgefallen, dass es dich so aus der Kurve gehoben hat?
Ich wurde halt extrem gemobbt. Ich war in einer Situation, dass ich jeden Tag in einem Bus zur Schule gefahren bin. Ich war auf dem Kolleg St. Blasien mitten im Schwarzwald, weil meine Eltern schon immer gesagt haben, unser Kind ist so intelligent oder begabt, das ist so vielseitig, das muss irgendwie besonders gefördert werden. Das war eigentlich so der Gedanke, warum ich auf die Schule gegangen bin. Und da bin ich dann wirklich jeden Morgen eine Dreiviertelstunde im Bus gesessen. Und wir hatten auch Samstagsschule und sehr, sehr intensiv, ne, diese Ausbildung. Und in diesem Bus habe ich mich dann irgendwann so ein bisschen gekebbelt mit einer Gruppe von Kindern, die mich dann auf dem Kicker hatten und sich dann so gegen mich eingeschworen haben. Und dann ging es halt wirklich über Wochen. Jeden Tag hatte ich Angst, in den Bus zu steigen, weil ich nicht wusste, was als nächstes passiert. Und ich war dem halt komplett ausgeliefert. Und dann wurde ich wirklich vor allen anderen, die saßen immer ganz hinten, ich saß dann immer irgendwo vorne und habe schon versucht, irgendwie nicht aufzufallen. Und dann haben die einfach Beschimpfungen durch den ganzen Bus gerufen, mich komplett von oben bis unten fertig gemacht. Du hässlich, das ist hässlich an dir, das ist hässlich an dir, du bist so ekelhaft, guck mal, ha, ha, ha. Und das war so schlimm, ich wurde so krass gedemütigt und dann auch noch so eingesperrt zu sein in diesem Bus, dass mich das wirklich an den Rand der Verzweiflung getrieben hat und ich dann auch mit Suizidgedanken zu kämpfen hatte. Also ich war an so einem Punkt, ich wollte nicht mehr rausgehen, das hat mich so tief verunsichert. Und das... war einfach krass und meine Eltern haben dann eigentlich durch Zufall von so einer psychosomatischen Klinik gehört haben mich dann da angemeldet und dann kam irgendwann der Anruf, jetzt ist ein Platz frei und dann war das so eine Nacht- und Nebel-Geschichte, dass an dem Tag davor war ich noch in der Schule und am nächsten Tag war ich weg.
9 Monate hast du dort gewohnt, hast du gerade gesagt. Ja. Wenn du jetzt an die Zeit zurückdenkst, wertvolle Zeit oder wie ein Gefängnisaufenthalt? Ich meine, das kann ja
das war auch eine, es war eine der krassesten, lehrreichsten Phasen meines Lebens, weil ich in der Zeit so viel über mich selbst gelernt habe, aber auch in dem Umgang mit den Kindern und Jugendlichen vor Ort. Die waren ja alle sehr speziell. Da kam ja jeder mit einem Riesenthema hin. Es gab die Kids, die wegen Anorexie da waren. Ich gehörte ja auch zu der, ich war dann als adipös quasi, weil ich damals schon auch mehrgewichtig war, galt. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, am Ende so impostermäßig, ich habe eigentlich das kleinste Problem von allen. Also irgendwie, da waren wirklich Mädels und Jungs, die mussten sich wiegen, weil jedes Kilo entschieden hätte, ob sie dann in eine intensivere Betreuung hätten müssen oder nicht. Da waren Kinder, die sich extrem selbst verletzt haben, geschnitten haben, und es waren Kinder, die mit Drogenproblemen, Gewaltproblemen daherkamen, aus unterschiedlichsten, die mit sexuellem Missbrauch zu tun hatten, und mit denen habe ich mich natürlich dann angefreundet und ganz viel gelernt über die menschliche Psyche, über auch ein soziales Miteinander, weil in diesen Gruppen mussten wir auch immer jeder eine Aufgabe übernehmen, und dieses in so einer Gruppe zusammenzuhalten und so ein Team zu werden und auch auf die speziellen Bedürfnisse und Gefühle von anderen eingehen zu können und darüber was zu lernen, war für mich eine der krassesten Schulen. Ja. Mhm.
Ja. Und dann kommst du zurück in dein Leben und ich sehe so mehrere Alinas, weil ich weiß, dass du zum Beispiel als Kind unheimlich fröhlich und sorgenfrei warst. Du hast die Musik geliebt, deine Familie hat eine Familienband gehabt, der Opa war dabei, die Eltern waren dabei. Ja. Du hast dich unheimlich gern gezeigt, auch auf der Bühne.
Schon immer.
Schon damals. Ja. Dann dieser Bruch mit 13, diese 9 Monate, wo du, wie du gerade gesagt hast, wahnsinnig viel gelernt hast. Als was für eine Alina bist du dann zurückgekommen? Wieder die mit der Spielfreude und der auch dieser Lust auf Bühne? Oder erstmal verstecken und nichts wissen wollen?
Ich bin sehr stark zurückgekommen. Ich bin auf eine andere Schule gegangen. Ich bin eigentlich auf die Schule dann in meiner Stadt gegangen, aufs Gymnasium in Waldshut. Und das war für mich dann auch nochmal schwer. Also es waren immer Herausforderungen. Auch die Neue in der Klinik zu sein war hart. Ne? Die Neue dann wieder in der neuen Schule zu sein ist ja auch herausfordernd. Das war auch nicht so easy. Aber ich hatte dann schon irgendwie eine andere Power und eine andere Resilienz ein bisschen aufgebaut. Und darauf konnte ich dann auch immer mehr aufbauen. Und für mich war es einfach der erste große Sieg irgendwie, damals zurückzukehren und mein eigenes Leben weiterführen zu dürfen. Und ich weiß halt, was es bedeutet, so einen Kampf, der durch Mobbing ausgelöst werden kann, den durchstehen zu müssen. Ich habe auch auf meinen Konzerten gerade, ich war auf Tour jetzt unterwegs, und ich habe oft, als ich von meinem neuen Song, ich erzähle ganz gerne, und bei meinem Körper habe ich eigentlich am weitesten ausgeholt, und ich habe auch nochmal diese Zeit in meinem Leben angeschnitten, und mir ist dann nochmal klar geworden, auch wo ich dann darüber so sinnierte auf der Bühne, ja, es schafft halt nicht jeder. Es ist halt nicht jeder Mensch leider so resilient. Und nicht jedes Kind, nicht jeder Jugendliche hat dann auch das Umfeld, die Familie, die Freunde, die Lehrerin oder irgendjemand anderen, der Verantwortung übernimmt oder der dann das Problem sieht und der dem Kind hilft. Mhm. Und es gibt Kinder, die nehmen sich das Leben in dem Alter, muss man leider sagen. Deswegen sehe ich auch Mobbing als etwas ganz, ganz problematisch ist in unserer Gesellschaft, etwas, wo wir uns ganz dringend drum kümmern müssen, weil in dem Alter passiert ja die extremste Prägung für den Rest des Lebens, und wenn es auch für die mobbenden Kinder okay ist, zu mobben, dann kann man sich ja nur ausmalen, was das für Erwachsene werden.
Weil du gerade deinen Titel angesprochen hast, Mein Körper, und weil du daran ja auch ein bisschen was festmachst und da vielleicht auch wieder den Bogen schlagen kannst zu der 13-Jährigen. Mhm. Nehmen wir den Titel mal mit rein. Wir hören nämlich mal rein. Du hast deinen Ohrstöpsel drin.
Den mache ich jetzt rein.
Ja, genau, dass wir auch wirklich beide hören können. Mhm. Lohnt sich nämlich, bitte.
Danke.
Ich muss
Wunderschöner Titel.
Danke. Oh, ich bin ganz, ganz emotional.
Du bist gerührt,
gerade.
Ne? Auch jetzt?
Ja, es gibt mir so Gänsehaut, weil ich einfach, jetzt bin ich auch durch unser Gespräch nochmal so connected, auch mit der 13-Jährigen. Mhm. Ich meine, wir alle tragen auch unsere Teenie-Ichs mit uns rum.
Oh, ja.
Unsere Erlebnisse, unsere Prägungen. Und ich wünschte halt, ich hätte ihr zeigen können, dass alles gut wird. Und ich bin auch stolz und auch selber auch manchmal so ein bisschen überrascht von mir selber, weil man wächst auch mit seinen Herausforderungen. Und ich glaube, für mich ist Musik einfach so ein wunderschönes Ventil und eine wunderschöne Möglichkeit, auch über mich selbst hinauszuwachsen.
Du besingst deinen Körper und stehst zu ihm und du zeigst ihn im Video auch.
Ja.
Relativ alter Begriff, freizügig. Ja, kann man sagen.
Kann man sagen, ja.
Wunderschöne Choreografie.
Sehr ich habe mit der Tänzerin gearbeitet. Also es gab eine Choreografin im Hintergrund, ja. Danke.
Ja.
War eine ganz spannende Arbeit.
Und wenn man jetzt kein Bild von dir hat, du hast vorhin den Begriff mehrgewichtig gebraucht, der ist schön, weil sonst sagt man übergewichtig und das
oder
ist
dick,
natürlich gleich eine Wertung.
Mhm.
Mehrgewichtig ist okay?
Das ist so ein bisschen aus der Curvy-Community, mit der ich mich auch viel beschäftigt habe in den letzten Jahren, dass man sich so ein bisschen darauf geeinigt hat, dass mehrgewichtig aktuell ein relativ neutraler Begriff ist. Ja. Eigentlich wäre dick auch okay.
Ja.
Dick und fett ist auch okay, weil das ist
fett?
Eigentlich... Es hat sich halt zum Schimpfwort in unserer Gesellschaft avanciert.
Eben.
Deswegen ist es negativ konnotiert. Aber an sich, an mir ist halt mehr Fett dran.
Mhm.
Also ist einfach so. Ist ja einfach nur eine Bestandsaufnahme. Deswegen ist es halt schade, dass solche vermeintlich objektiven Begriffe zu Schimpfworten geworden sind oder als Schimpfwort gelten. Und da braucht es aber noch lange oder das wäre ein langer, langer Weg, jetzt sowas wie dick oder fett umzulernen und umzudeuten. Deswegen ist es einfacher, quasi mit diesem Wort mehrgewichtig zum Beispiel zu hantieren.
Sagst du, als 13-Jähriger, du hast uns ja ganz eindrucksvoll erzählt, damals Mobbing-Opfer, der Körper hat da auch schon eine Rolle gespielt.
Ja.
Und
ja.
Hat das jetzt von 13 bis jetzt gedauert, dann diesen Song zu schreiben? Gab es dazwischen nochmal ein Schlüsselerlebnis, das dich nochmal umgehauen hat, dass du gesagt hast, jetzt ist wirklich soweit?
Ja, es gab, ich glaube, so richtig angefangen hat der Prozess, als ich auch den Schritt in die große Öffentlichkeit gewagt habe, weil das war so eine Zeit, Adele hatte mir so ein bisschen den Weg geöffnet.
Die deutsche Adele
dann
war
hieß
lange
ich ja
so ein Etikett, ne?
Ja, bis heute. Die Leute kommen bis heute damit. Und was auch okay für mich ist, weil ich total verstehe, auch dass Adele mir diese Bühne gegeben hat, diese Chance. Also eine Universal, die Plattenfirma, mit der ich gearbeitet hatte, hätte mir nie einen Vertrag angeboten oder mich in dieser Kategorie erfolgsversprechend gesehen, wenn es Adele nicht gegeben hätte. Also sind wir mal ehrlich, das ist einfach der Fakt. Aber dann stand ich auch damals, und da war auch schon meine Therapeutin damals an meiner Seite, da fing unsere Zusammenarbeit nämlich an, weil ich mich dem nicht so gewachsen fühlte. Und auch mit vielen Ängsten da zu tun hatte und gerade auch eine Riesenangst von mir war, nicht zu reichen, nicht schön genug zu sein, nicht talentiert genug zu sein. Und dann kommt das ja alles raus. Also so dieses Imposter-Syndrom spricht man ja, gibt's auch in anderen Berufen. Also wenn du zu schnell irgendwie auf einmal zu viel Verantwortung hast im Job und dir so viel zugetraut wird, leiden viele Leute auf einmal unter diesem Imposter. Also so, die finden raus, dass ich das noch gar nicht kann, so nach dem Motto.
Ja.
Und das ist natürlich bei uns Künstlern auch total ausgeprägt, weil wir alle mit Selbstzweifeln kämpfen. Also war ich damals, so 2016, 17, total überfordert und saß eben bei meiner Therapeutin und habe ihr so gesagt, du, ich fühle mich wie so ein Kind, wie so ein kleines Mädchen, was gerade zum ersten Mal so die Pumps ihrer Mutter im Schrank findet, so reinschlüpft und versucht darin zu laufen. Aber ich kann noch gar nicht darin laufen. Und alle denken, ich könnte das. Und dann kam ja wunderschöne Feedbacks auf mein erstes Lied, Die Einzige, auch der Titelträger meines ersten Albums, wo ich mich ja auch emotional extrem nackt gemacht habe und ein ehrliches Statement gesetzt habe darüber, wie es mir eigentlich ging. Weil ich lange Single war zu einem Zeitpunkt und niemanden mehr so richtig an mich rangelassen habe und echt Angst hatte, vielleicht für immer alleine zu bleiben und unliebbar zu sein. Und das hat mich auch sehr viel gekostet, dieser Song. Also damit auf diese Bühnen zu gehen, beim Silbereisen zu stehen, in so maximalen, gigantischen Produktionen, die so unwirklich sind, wo du eigentlich mit einem Thema kommst, wo du einer Person erstmal nach einem langen Gespräch vielleicht was erzählen möchtest, wenn du Vertrauen gefasst hast. Also das ist natürlich ein krasser Act. Und dann kamen aber direkt auch viele Feedbacks so, wow, toll, dass du für uns ein Zeichen setzt. Du bist auch so eine tolle Powerfrau. Und auch für viele, die eben mehrgewichtig sind, haben mir auch geschrieben, dass ich ihnen Mut mache. Und das war für mich auch so ein Thema, wo ich damals gesagt habe, ich hadere doch voll selber mit mir noch. Also ich bin ja gar kein Vorbild. Und da war ich wirklich so, wie mache ich denn das jetzt? Und da begann das eigentlich. Und ich habe in den letzten 5, 6 Jahren so viele Erlebnisse gehabt. Ich habe mit dem Curvy Magazine mein erstes Fotoshooting zum Beispiel gemacht. Die haben mich angefragt gehabt und die sind natürlich auch auf das Thema spezialisiert. Und dann bin ich da ans Set und ich habe echt Angst gehabt, dass ich in nichts reinpassen werde, dass es nichts in meiner Größe gibt und sowieso Angst davor gehabt, ja gut, wie werden die Bilder wohl aussehen, aus welchen Winkeln, oh Gott, nicht, dass ich dann nur fett aussehe und so. Und dann haben wir so schöne Bilder geshootet und ich habe mich da so wohl gefühlt und alles hat gepasst und alles sah mega aus und das war so ein Aha-Erlebnis zum Beispiel. Das kommt natürlich auch mit meinem Job. Also ich habe da viele Privilegien genießen dürfen, mal solche Dinge ausprobieren zu dürfen mit einem guten Outcome.
Aber wären die Reaktionen jetzt nur positiv gewesen, nehme ich mal an, dann hättest du dieses Lied vielleicht nicht gemacht, oder? Weil es ist doch ein Thema, Hassrede, anonyme Hetze.
Das hat ja auch nie aufgehört, mich zu begleiten, auch bis heute. Ich habe ja auch immer noch schlechte Tage und schlechte Phasen, wo ich auch mit mir hadere und mich nicht wohlfühle in meiner Haut. Und
aber das heißt, die Reaktionen waren die Reaktionen zum Teil heftig und
da noch nicht verletzend? So, da noch nicht so. Den ersten richtigen Shitstorm, spannenderweise dachte ich ja immer in den letzten Jahren, dass sich darauf die Leute stürzen und mich vielleicht total fertig machen werden. Dann kam das aber nie, weil ich noch so, ich glaube auch, sehr in meiner Nische unterwegs war. Einfach so speziell Leute angesprochen habe, die erstmal positiv drauf reagiert haben. Mal der richtige erste Shitstorm und warum ich eigentlich auch meinen Körper dann nochmal schreiben wollte und an den Punkt gekommen bin, war letztes Jahr. Da habe ich von meinem neuen Album einen Song rausgebracht, der heißt Paradies. Und da haben wir ein Video hier in der Nähe von, also nicht hier, sondern in der Nähe von Hamburg. Ich war gerade auch noch in Hamburg, deswegen ich muss erstmal so, wo bin ich? Ah, in Stuttgart. Haben wir da ein Video gedreht und dann haben wir auch irgendwie so eine Szene, wo ich im Pool bin und dann macht man hier mal so Making-ofs und dann stellt man das auf TikTok und Instagram. Und dann habe ich auf TikTok einen riesen Shitstorm für so ein Snippet, wo man mich in so einem etwas engeren Kleid in diesem Pool aber nur stehend sieht. Und da zeichnet sich halt mein Bauch ab und meine Körperform und so. Und dann gab es halt nur, gefühlt nur Hate-Kommentare und irgendwie 2 Millionen Aufrufe. Und das war so ein richtiger, krasser Shitstorm, der nicht an mir vorbeigezogen ist, sondern der mich total auch irritiert hat und auch verletzt hat und Fragen aufgeworfen hat. Und dann habe ich mir überlegt, so halt, stopp. Ich setze jetzt ein Statement und ich schreibe meinen Körper. Also ich setze ein Zeichen und ich möchte zu mir stehen 100% und auch ein Lied darüber schreiben. Und nicht nur mir, sondern allen, die es brauchen, die es hören müssen, die daran erinnert werden sollen, sich so selbst so zu lieben, wie man gerade ist, mit all seinen Teilen.
Ich habe Kommentare gelesen zu dem Song und die waren alle total positiv, zum Teil wirklich auch dankbar. Es waren dann überwiegend, glaube ich, Frauen, geschrieben haben, boah, endlich, und du bestärkst uns und du gibst uns Mut und danke. Ist das für dich wieder zu viel Bürde, dass du da jetzt so zur Symbolfigur groß gemacht wirst, oder ist es jetzt okay?
Jetzt ist es total okay. Ich glaube, ich habe jetzt die richtige Haltung. Ich bin ja ein sehr ehrlicher Mensch. Ich bin einfach auch ein extrovertierter Typ und ich gehe ja auch mit meinen Schwächen und mit meinen Unperfektheiten auch sehr offen und offensiv um. Und ich thematisiere das auch. Und ich habe jetzt nicht das Problem, wie vielleicht die Beyoncé oder irgendwie jemand, der so das perfekte Image, als ich bin das perfekte Produkt, und dann immer zu diesem Image selbst irgendwie also versucht, to live up to it. Ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch sagt. Also dem zu entsprechen. Und deswegen weiß ich auch, dass meine Community mich so sieht, wie ich bin. Und vor allen Dingen stehe ich halt selbst zu mir, so wie ich bin. Und ich kenne mich mittlerweile ganz gut. Und das ist einfach okay. Und deswegen habe ich da irgendwie, glaube ich, einfach eine ganz gute Substanz. Und ich habe auch noch meine Therapeutin und andere liebe Menschen in meinem Umfeld. Also ich denke, jetzt kann ich sehr gut damit umgehen und bin an dem richtigen Punkt angelangt, um das zu machen, was ich gerade mache.
Also schon ein bisschen Befreiung durch diesen Titel?
Total, weil du ja meintest, wir haben gerade in das Video reingeguckt. Das war für mich ja auch das erste Mal, in solchen Outfits zu performen. Ich habe die übrigens selber gestylt und mir selber das alles ausgedacht und überlegt. Deswegen ist auch gut, weil ich habe volle Kontrolle gehabt. Das ist mir auch immer wichtig. Ich gestalte Dinge gerne selber. Das gibt mir Sicherheit und Es macht auch Spaß und ich war auch umgeben am Set von unfassbar lieben Menschen und die, mit denen wir das auch gedreht haben, die beiden, Verena und Sebastian, die haben das wirklich als ein Herzensprojekt gemacht und das, da steckt so viel Liebe und Leidenschaft drin und das hat einfach Freude bereitet und dann kann ich auch aufmachen, dann kann ich auch strahlen, ja. Dann komme ich auch in diese Performerin und dann wachse ich auch nochmal über mich hinaus. Und das war so der erste Streich und nach diesem Videodreh bin ich ja dann auch zum ersten Mal auf den roten Teppich gegangen. Das war bei der Veranstaltung in Berlin Frauen 100. Es war eine spontane Entscheidung, da habe ich nämlich diesen schwarzen Glitzeranzug, den ich aus dem Video hatte, dachte ich, jetzt gehe ich einfach auf den roten Teppich so. Ich mache das jetzt einfach und bin so aus meiner Komfortzone raus. Und das war ein total geiles Gefühl und ein tolles Erlebnis und auch die Reaktionen waren richtig gut und mein Körper bietet mir eben selbst auch gerade die Chance, eine interessante Reise nochmal zu machen und nochmal diese 1, 2, 3 Schritte weiterzugehen. Auch die Aktion am Alexanderplatz, wo ich mich hingestellt habe mit dem Schild, ich liebe meinen Körper, in so einem hautengen, die Hater würden es gerne Presswurst nennen, Presswurst-Outfit. Das war mir natürlich total bewusst, dass so eine Aktion polarisieren wird. Aber darauf war es auch angelegt, weil ich möchte eben dieses Thema thematisieren.
Ja.
Und ich möchte auch diese Art von Reaktion rauskitzeln, um sie sichtbar zu machen.
Ja. Und das ist jetzt die öffentliche Alina, die da viel tut. Wie gesagt, viele hängen sich dann auch an dich dran. Du wirst da zur Symbolfigur. Das kann natürlich auch ein bisschen anstrengend werden, klar. Aber gerade sieht so aus, als hättest du die Power und,
ja,
und auch den Wind unter den Flügeln durch den Erfolg. Wie ist es aber manchmal, wenn du, jeder von uns sitzt mal zu Hause dann auf dem Sofa und denkt so, zum Beispiel, nehme ich noch einen Schokoriegel oder lasse ich's?
Ja, habe ich auch.
Ist noch eine Tüte Chips drin oder nicht?
Ja, ich habe die ja gerade.
Alles gut.
Ich bin voll bei dir.
Diese Beschäftigung mit dem eigenen Körper und mit dem eigenen Bild, wenn du dann mal nicht irgendwie im Glitzer-Outfit bist, ist es für dich mittlerweile okay? Also bist du mit dir selber auch im Frieden? Oder haderst du?
Ich hadere auch total, immer wieder. Und es ist auch so, dass ich habe halt gelernt, in solchen Momenten, da bist du in so einem Hotelzimmer und dann hängt da überall ein Spiegel. Und dann siehst du dich aus jeder unmöglichen Position. Du sitzt auf dem Klo und du siehst dich währenddessen. Horror. Ich frage mich immer, wer designt solche Hotelzimmer? Ja. What the hell? Und natürlich sieht man sich so nicht täglich und erschreckt sich vielleicht. Und dann denkst, ach du meine Güte, was ist denn hier los? Aber wenn ich mich dabei ertappe, das ist schon mal das Wichtige, sich dabei zu ertappen, dass das passiert. Dass man sich so bewertet und sich so sieht. Wenn du dich dann ertappst, kannst du umschalten. Das habe ich übrigens von Stefanie Stahl. Die macht das in anderen Themen. Sie macht das ja Beziehungsexpertin. Das Kind in dir muss Heimat finden. Das ist ihr erstes Erfolgsbuch. Bestseller-Autorin. Ich liebe sie. Ich höre ihr Podcast und so. Und dieses Prinzip ertappen und umschalten ist total genial, weil nur das, was dir auffällt, kannst du ändern. Und darum geht's. Es geht erstmal nur darum, es selber zu spüren, wenn du anfängst, dich selbst zu verurteilen und dich vielleicht herabzuwerten und dir vielleicht selber zu denken, ach du fette Sau. Ja, also es sind ja viele, die einfach so krass mit sich hart ins Gericht gehen. Oder siehst du alt aus? Oder Gott, du könntest aber auch mal wieder. Also nur man spricht ja manchmal so herablassend mit sich selbst. Und wenn man sich selbst so reden hört in dem inneren Dialog, dann kann man sagen, halt, stopp. Dieses Programm ist halt gelernt, das ist jetzt wieder mal da, aber das gehört nicht zu mir. Und das tue ich mir selber nicht an. Und dann guckst du dich nochmal im Spiegel an und dann sagst du, ich hab dich lieb, so wie du jetzt bist. Und selbst wenn du was verändern möchtest, selbst wenn du eben mal ein Sixpack irgendwie dir antrainieren willst oder einen Marathon laufen können möchtest oder eine OP planst, weil dich immer schon irgendwas gestört hat, selbst wenn du was verändern möchtest, das ist ja auch dein gutes Recht. Ich sage ja nicht in dem Song zum Beispiel, es ist ja nicht meine Aussage, du musst für immer jetzt so bleiben, wie du bist. Mein Wunsch wäre nur, geh doch bitte liebevoller mit dir selber um. Verzeih dir auch und arbeite aus Selbstliebe heraus und nicht aus Selbsthass. Weil ich glaube, Liebe ist die beste und größte Kraft, die du hast in dir. Und deswegen sich in jedem Schritt des Prozesses, wenn man sich denn verändern möchte, sich selber lieb zu haben.
Du hast gerade drei Sachen genannt. Marathon laufen, Sixpack und Operation. Steht irgendwas an?
Nee, um Gottes Willen. Gar nichts. Nee, ich habe Schiss vor Operationen. Also das war schon immer für mich so ein Thema. Also ich würde es vermeiden, wenn es vermeidbar ist. Ich habe auch noch nie irgendwas machen lassen, spritzen lassen. Also ich verurteile es überhaupt nicht. Aber ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Ich möchte einfach nicht sowas in meinem Körper oder an meinem Körper haben. Marathon laufen, das wird nichts in dem Leben. Ich war da auch zu absoluten Leichtgewichtszeiten in meinem Leben nie die Läuferin. Ja. Also Rennen ist einfach nichts. Wandern schon eher, länger mal so gehen. Aber was haben wir noch? Sixpack? Also ich habe ein Sixpack hier drunter. Ja.
Gut geschützt.
Ja, sehr gut geschützt.
Das ist nämlich wichtig. Aber genau. Ich finde es toll, wie du es machst und wie du, wie gesagt, auch rausgehst damit. Und Danke. Es ist natürlich auch wirklich tolle Musik. Also es ist jetzt ja nicht so, dass die Musik dann nur nebenher läuft.
Dankeschön. Sondern, bin ja auch in erster Linie Musikerin.
Genau, der gehört auch dein ganzes Herzblut. Ja. Warum hat es eigentlich so lange gedauert zwischen dem ersten Album 2017, die einzige, ein großartiges Album, auch ein großer Erfolg, bis 2024, 7 Jahre. Lag das daran, dass du alles selber schreibst? Oder lag es daran, dass du irgendwie in die politischen Mühlen der Plattenindustrie geraten bist? Da kann man ja auch mal irgendwie vom Karussell fliegen, weil irgendwas nicht passt. Woran lag's?
Also an zweiterem tatsächlich.
Tatsächlich.
Ja, ich hätte sehr große Lust gehabt, weiter Musik zu veröffentlichen. Mhm. Und zwar sehr viel, weil ich habe sehr viele Songs geschrieben in all den Jahren. Und auch schon bevor mein erstes Album kam, ich habe ein Archiv an Songs. Notgedrungen wurde mir die Möglichkeit dazu genommen. Und ich bin ja erst wieder in die Unabhängigkeit gekommen Ende 21. Und da konnte ich ja dann habe ich einfach gesagt, let's go, und habe dann wieder auf einem absoluten Independent-Weg angefangen, Songs zu releasen über Recordjet, falls ihr das was sagt. Mhm. Das ist so ein Portal online, da kann jeder Musik veröffentlichen. Und meine Lieblingskollegin Helene Fischer hat mir eigentlich indirekt dazu verholfen, wieder mir selber zu gehören.
Inwiefern?
Ich habe einen Song für sie geschrieben, genau, auf dem letzten Album, auf Rausch. Der heißt Die Erste deiner Art. Und sie hat ihn so sehr gefühlt, dass sie ihn mitgenommen hat auf die Reise, wofür ich ihr bis zum Ende meiner Tage dankbar sein werde. Mhm. Und das hat mir tatsächlich den Exit verschafft. Mhm. Und dadurch konnte ich dann mich freischwimmen und wieder mir selber gehören. Und seit Ende 21 ist ja auch wieder Musik erschienen. Also ich habe 22 dann eine kleine EP rausgebracht mit 5 Songs drauf und mit einer kleinen staatlichen so Musikinitiative, Musikförderung haben wir Gott sei Dank bekommen. Und mit dem Geld, was ich so ein bisschen noch angespart habe, alles reingesteckt und haben wir mit meinem besten Freund, der immer noch an meiner Seite ist und mit mir Musik macht, und meiner Band die Sachen aufgenommen. Ja. Und dann dieses kleine Album rausgebracht und mir jetzt peu à peu ein Team aufgebaut und habe jetzt das ganz große Glück, dieses Album, nochmal ein richtiges Album rauszubringen.
Wenn es da aber so einen Bruch gibt, ich meine, du bist bei Universal, es läuft gut und dann passiert irgendwas hinter den Kulissen. Ich weiß nicht, ob du darüber reden darfst oder willst.
Wahrscheinlich eher sollte ich es nicht tun.
Genau, sollst wahrscheinlich nicht tun, aber was da wahrscheinlich draus erwächst, sind Ängste, Existenzängste.
Die hat man ja immer als Künstlerin.
Ja, und dann aber also, noch mehr, wenn es plötzlich hakt.
Ja, natürlich, klar. Und dann kam auch noch Corona. Das muss man auch noch mit hinzunehmen. Mhm. Ne? Also dieser Lockdown, also Corona hat ja die Musikwelt sowas von erschüttert und auch so viel zerstört. Das spüren wir alle immer noch. Also jetzt war ich gerade auf Tour und das ist einfach die Preise für um einen Club anzumieten, die Preise für jeden Einzelnen, der auf Tour mitarbeitet, und die sind natürlich gestiegen, weil alle gerade jeden Cent umdrehen und weil auch viele Clubs einfach den Bach runter zugrunde gegangen sind während Corona. Da war ein leises Sterben der Musikwelt, und das mit den Konsequenzen leben wir, wie gesagt, jetzt immer noch. Und umso mehr wissen wir das wirklich alle, durch die Bank weg, alle meine Kolleginnen und Kollegen, ob sie jetzt groß sind oder kleiner sind, wissen wir sehr zu schätzen, wenn Dinge klappen und möglich werden.
Und kannst du jetzt aber sagen, du kannst wirklich von der Musik so leben, dass es funktioniert? Ja. Oder ist das immer auf Kante und immer mit Ängsten?
Es sind auch mal Wellenbewegungen drin, klar. Und das könnte noch stabiler werden hier und da, aber bis jetzt habe ich es immer geschafft. Und klar, momentan ist auch wieder viel Investment. Ja. Ich stecke ja auch da viel selber rein, aus meinem eigenen Geldbeutel. Mhm. Habe aber auch ganz tolle Leute in meinem Team, die sehr daran glauben, mit Leidenschaft dabei sind oder auch bereit sind, eben diese paar extra Meter zu gehen. Und aber es zahlt sich auch irgendwo aus. Also wir merken auch, es passiert ja viel. Mhm. Es gibt viel Interesse, also dass ich heute bei dir sitzen darf, aber eben dieses Medieninteresse und dass gerade sich so viel bewegt und Fans immer noch da sind und die schon damals zur Tour kamen und jetzt wieder dabei waren, das zeigt uns natürlich allen, da geht was.
Mhm. Ja. Und wenn du mal sparen musst, lass die teuren Fastenwanderungen.
Das war gar nicht so teuer. Ehrlich? Im Harz ist es echt erschwinglich.
Ich war schon erstaunt, was so Fastenhotels dafür, dass sie einen schlecht behandeln.
Am Bodensee ist es extrem
teuer. Und fast
teuer.
Verhungern lassen. Ja, wie gut man das bezahlen muss.
Also Bodensee, ich habe da mal geguckt, weil da ist es ja die Urmutter des Fastens. Das muss man schon wollen.
Und können,
ja, unter Umständen.
Alina, die gefährlichste Frage habe ich mir für den Schluss aufgehoben, weil es ein Stimmungskiller sein könnte. Wie geht's Missy, deiner Katze?
Mimi geht super im Moment.
Geht's noch, weil sie ist 19 und ich habe gedacht, um Gottes Willen, nicht, dass da in den letzten Tagen was passiert
Katzen?
Ist. Ich habe zwei, ja.
Ach, du bist ein Katzenpapa, ja. Alles klar, dann wir verstehen uns. Nee, sie ist natürlich mein Goldschatz, der immer noch grummeliger wird, so gefühlt von Tag
gut
zu Tag.
Im Alter.
Ja, also sie war schon immer zickig, aber jetzt ist es teilweise so eieiei und die Stimme wird immer tiefer und mächtiger. Und morgens die Schreie am Morgen, die wecken mich auf jeden Fall. Nee, ich liebe sie über alles und ihr geht's aktuell noch gut und solange sie einfach fröhlich ist und hier und da noch sogar noch mal mit einem Ball irgendwie anfängt.
Hat noch Spieltrieb.
Ja, ab so ein bisschen. Ja, manchmal Zeiten. So, wenn ich sie so, doch, die ist noch voll am Start. Die hat irgendwie noch Bock, ja. Mhm. Ich habe die Befürchtung, die wird sehr, sehr alt. Also 19, das war es noch nicht.
Ja.
Das war es lang noch nicht. Noch lang
91
nicht
Menschenjahre, wenn ich das richtig
gerechnet
habe.
Krass. Sind das sieben so Jahre pro Jahr?
Nee, nicht wirklich. Der Umrechnungsfaktor ist tierisch kompliziert, aber... Es gibt auch da einen Rechner. Du kannst
der Rechner
irgendwo
verändert sich von Jahr zu Jahr. Genau, oder es genau. Ist immer schwankend mit den Währungen. Ja.
Grüß Missy.
Oh, das mache ich. Ich freue mich jetzt auch auf Sie.
Und geh weiter deinen Weg.
Vielen, vielen Dank.
Alina, alles Gute und vielen Dank, dass du da warst.
Danke, Jörg. Danke, dass ich hier sein darf.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.